Hallo, hier ist Basta Berlin mit dem Basta Wochenstart. Es ist der 15. Dezember 25. Ich bin Benjamin Golme.
Mein Name ist Marcel Joppa. Ein herzliches Hallo auch von mir zum Basta Wochenstart in einer sehr ereignisreichen Basta Woche. So muss man es sagen.
Heute mal mit weniger Quatsch zum Einstieg, weil ich glaube, dass viele Menschen unter den Ereignissen des Wochenendes stehen, insbesondere natürlich aus den Ereignissen, die uns aus Australien erreicht haben. Bondi Beach ist das Stichwort.
So ist es. Darüber wollen wir heute auch sprechen, aber ich glaube, dein Wunsch war es heute eher im Innern zu starten, nämlich in Berlin.
Vielleicht einen kleinen Überblick über das, was wir grundsätzlich heute besprechen könnten. Also Jens Spahn wird heute zu Gast sein in der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages. Da geht es um nicht die Aufarbeitung der Pandemie, sondern ja eher um Lehren für die nächste, so
richtig.
Wird das ja da gesagt.
Ja.
Das könnte ein Thema sein. Dann noch viel größer, jedenfalls von dem Aufwand, Präsident Zelensky ist in Berlin, außerdem US-amerikanische Unterhändler à la Witkoff und Kutscher. Und da geht es für die Europäer darum, wie man den Krieg möglichst noch lange hinauszögern kann.
Und wie sehr ich mich über Mioska gestern Abend aufgeregt habe.
Und für die Amerikaner geht es darum, wie man möglichst viel Geld aus der Ukraine holen kann.
Richtig.
Und für die Russen geht es darum, wie man möglichst viel ukrainisches Staatsgebiet einverleiben kann.
Auch das ist richtig.
Und dann haben wir wichtige interne Geschichten, die wir euch unbedingt erzählen müssen. Es geht um unseren Audioauftritt und unseren massiven Misserfolg in den Podcast-Charts.
Ja, so ist es. Womit möchtest du denn starten, Benjamin?
Ach, weißt du was? Lass uns mal diese internen Sachen, auch wenn es das Uninteressanteste ist für manche, lass uns mal über die internen Sachen zuerst sprechen, dann haben wir das auch vom Tisch. Mhm. Also Leute, ich fasse das nochmal kurz zusammen. Sendung 300 kam, Joppa und ich haben gefeiert, ihr habt gefeiert, wir hatten echt eine gute Zeit. Aber an dem Tag, wo das rauskam, wurden wir auf einmal nicht mehr bei den Podcast-Plattformen veröffentlicht. Normalerweise stellen wir das so ein, um 17 Uhr wollen wir veröffentlichen, bis es dann tatsächlich auch bei Spotify ankommt, dauert es meistens so eine halbe Stunde. Es passierte aber nicht und irgendwann dann um 22 Uhr, als ich schon irgendwie alle verrückt gemacht habe, sind wir dann dort erschienen. Ich wusste nicht, was los war, aber in den nächsten Tagen und mittlerweile Wochen hat sich herausgestellt, was los war. Unser Distributor, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, weil ich denen nicht noch mehr Schaden zufügen möchte, als sie mir zufügen. Dieser Distributor hat ein Update gemacht und Updates, das ist ja wirklich der Terroranschlag des IT-Jahrtausends, ja. Egal, ob das jetzt, was war das hier, die Postbank, da war jahrelang das Online-Banking nicht in Ordnung. bei unserer Bank, DKB, Update, alles Katastrophe. Und jetzt also bei dieser Plattform, Update und Katastrophe. Du kannst da keine Bilder mehr hochladen, die dann gezeigt werden. Du kannst deine Statistiken nicht mehr sehen. Du konntest teilweise gar nicht mehr uploaden. Du musst dann halt Tricks machen, damit deine Folgen tatsächlich abgeloadet werden. Und das Schlimmste, was dann passiert ist, und das ist jetzt mit Folge 302 passiert, wir werden gar nicht mehr auf Spotify veröffentlicht.
Ja.
Und ich kann ja auch reingucken, ich will euch jetzt nicht mit technischen Problemen auf dem Laufenden halten, aber ich kann auch reingucken, es ist auch gar nicht mehr von diesem Anbieter geplant, dass wir auf Spotify veröffentlicht werden.
Die Frage, die viele ja jetzt vielleicht haben, ist, geht es nur uns so oder geht es jetzt mehreren so? Also nach dem Motto Shadowbanning oder ganz offensichtliches Banning oder tatsächlich ein großes Problem?
Wenn Spotify jetzt entscheiden würde, dass sie die Jungs so hasst, dass wir da keine neuen Sachen mehr veröffentlichen dürfen, wäre das sehr ungewöhnlich. Normalerweise in so einem Fall würde einfach der Kanal gelöscht werden und man könnte uns gar nicht mehr hören. Aber dass wir da nichts Neues hochladen können, halte ich für extrem unwahrscheinlich.
Ja.
Das fällt jetzt zeitlich zusammen mit diesen massiven Update-Problemen, die da haben. Und darum gehe ich mal schwer davon aus, dass es einer der Fehler ist, die sie haben, der möglicherweise auch andere betrifft. Die haben mannigfaltige Fehler, die versuchen da auch drüber zu informieren. Nicht per E-Mail, nicht persönlich, sondern über so eine Seite, die man dann angezeigt bekommt, wenn man sich einloggt. Ich vermute, es ist ein technisches Problem, aber ich habe da jetzt auch nicht mehr so viel Humor für. Wenn eine Folge von uns 4 Stunden später veröffentlicht wird oder 5 Stunden später, ist das schon nicht so besonders cool, weil wir immer pünktlich sind. Du kannst die Uhr danach stellen, wir veröffentlichen am Donnerstag um 17.30 Uhr und am Montag bis 14 Uhr. Da gibt es nichts.
Ja,
es richtig. Sei denn, wir sagen vorher, dass es nicht passieren wird, ansonsten passiert es immer. Das heißt, allein schon diese Unzuverlässigkeit geht mir auf den Keks, aber darüber kann ich noch hinweggucken. Wenn ich aber ganze Folgen nicht veröffentlichen kann und ich gehe davon aus, dass wir mit dieser Folge nicht bei dem weltweiten Marktführer für Podcasts erscheinen werden, dann habe ich da überhaupt kein Verständnis mehr für. Mhm. Laut deren Statistik von früher, als es noch Statistiken gab, das haben sie auch zerstört mit ihrem Update, hören uns über 30.000 Menschen pro Woche. Und ich gehe mal davon aus, dass der Bärenanteil, der große Anteil davon, über Spotify gekommen ist. Die können uns jetzt nicht mehr hören. Ja. Wir waren in den Podcast-Charts für News Entertainment auf Platz 1. Und zwar am 12. Dezember. Jetzt sind wir schon abgerutscht auf der 7. Und wo sollen wir denn landen, wenn es so weitergeht?
Natürlich.
Ich habe den also, nachdem ich mittlerweile schon 3 Tickets wegen Anfragen geschickt habe, nachdem wir sogar schon telefonisch mit denen gesprochen haben, das ging auch mal, da hat man sie tatsächlich mal erreicht, habe ich gestern Abend dann eine Warnung geschickt, dass das, was jetzt gerade passiert mit Spotify, für uns existenzbedrohend ist und dass wir offensichtlich darunter leiden.
Ja, klar.
Für alle von euch, es ist natürlich nicht existenzbedrohend. Wir sind ein YouTube-Format, aber es ist trotzdem für unseren Podcast. Ich meine, ich könnte jetzt noch tiefer in Details gehen. Wir könnten jetzt natürlich einen anderen Anbieter suchen, aber ob wir dann auf dem gleichen Kanal ausgespielt werden, auf dem jetzt schon hunderte Folgen veröffentlicht sind, oder ein neuer Kanal, wo wir keine Abonnenten haben und ja, keine Kommentare und keine 4,8 Sterne-Bewertung haben, das ist mistig.
Nein, und man muss ja auch dazu sagen, wir werden von YouTube durchaus geshadowbanned, also eigentlich gar nicht an neuen Leuten vorgeschlagen. Selbst Leute, die eine Glocke haben, kriegen uns manchmal nicht angezeigt. Bei Spotify ist uns das bisher mit dem Shadowbanning so noch nicht untergekommen. Wie gesagt, wir sind in diesen Charts oben gewesen und so finden uns ja auch neue Leute. Dieser Kanal hat also eine zunehmende Beliebtheit sich dem erfreut. Natürlich wisst ihr da draußen, wenn ihr uns da nicht hören könnt, dass wir auf allen möglichen anderen Kanälen uns da begegnen können. Ob das auf YouTube ist, ob das Odyssey ist, da ist es natürlich als Video. Benjamin, du hast in unserer Telegram-Gruppe Basta Berlin zusammengeschrieben, auch immer das Audio-File dann noch veröffentlicht, als wir das nicht hochladen konnten, wo man das sich dann auch eben natürlich nochmal eben anhören kann. Aber es ist etwas anderes, als wenn du eben da in deinen abonnierten Kanal bei Spotify reingehst und dann einfach ganz klar dich verlässlich, uns verlässlich da abspulen kannst, klar.
Ja, also dazu jetzt noch ein letztes Wort. Ich hoffe, das wird sich jetzt auch irgendwie regeln. Mhm. Warum wir den Anbieter nicht wechseln, habe ich eben schon angedeutet. Das Wichtigste ist tatsächlich, Telegram, unsere Gruppe zu abonnieren. Da wisst ihr immer, das kommt von uns. Ihr müsst aber schauen, dass es der richtige Account ist, denn es gibt einen Fake-Account, der auf unseren Nacken versucht, Geld zu verdienen. Telegram ist ein Scheißladen. Telegram interessiert das einen Dreck, wenn ich die melde. Passiert nicht. Der nächste Laden, den wir canceln könnten, wenn wir nicht bräuchten. Und das zweite ist eben Odyssey. Ihr findet, wenn bei zufällig mal bei YouTube was gelöscht wird, wir haben so eine Art, Odyssey ist letzten Endes unser Archiv. Da werdet ihr uns vermutlich immer finden. Gut, Leute. Das war jetzt wirklich ärgerliches Internes. Jetzt sprechen wir nochmal kurz über wunderschönes Internes. Am Samstag ist nämlich unsere Weihnachtsfeier.
Und da freue ich mich richtig drauf. Also ihr müsst euch das wirklich so vorstellen, dass wir hier im Hintergrund alle rotieren, dass wir immer neue Konzepte uns ausdenken. Teilweise ist es schon so, dass können wir das jetzt noch machen? Weiß ich nicht. Ich frage mal meine Frau. Es ist wirklich toll. Und auch was ihr uns an Feedback gegeben habt, Fotos, natürlich Lob über die Organisation und Ankündigungen, dass ihr kommen werdet. Ich glaube, das wird ein richtig toller Abend.
Wir haben wirklich viel vorbereitet. Lebende Elefanten wird es nicht geben. Ich habe nämlich einen Artikel gelesen über eine Frau, die hält lebende Tiger.
Ah, und die kommt?
Aber die sollten wir auf jeden Fall noch dazu buchen.
Ja, ich glaube auch.
Das Problem der armen Frau ist nämlich, früher ist sie mit ihren Tigern durch die Gegend gereist und wurde von Zirkussen gebucht. Mhm. Aber erstmal kam dann Corona und dann wurde es ein immer wichtiger Trend zu sagen, Zirkusse sollen keine Tiere mehr haben, wegen des Tierleids. Hm. Und darum konnte die Tiger nicht mehr vermieten an die Zirkusse. Aber die konnte die Tiger auch nicht einschläfern. Und jetzt hat sie also der Tiger irgendwo im Osten Deutschlands und kriegt auch Strafen deswegen, weil die Tiger nicht so gehalten werden, wie sie gehalten werden müssen. Und die Tiger vermehren sich halt leider auch.
Verrückt.
Und deswegen haben wir uns gedacht, diese Tiger-Lilly wird bei uns große Teile des Programms einnehmen. Wir haben auch den Spahn eingeladen, damit da keiner verhungert.
Oh Gott, oh Gott. Wobei, ich sag mal, wenn wir Tiger wollen, müssen wir doch hier nur den Remo-Clan fragen, oder? Die halten doch auch welche.
Nein, aber die halten Wildschweine. Frag die Polizei,
ja, richtig.
Klein Machno.
Ja. Stimmt, stimmt.
Okay, das wird also großartig. Ich kann es auch noch gar nicht glauben. Wir haben wirklich vieles vorbereitet. Kleine Überraschung für euch, damit ihr da auch einen ganz tollen Abend habt. Und ich bin da echt guter Dinge, dass das richtig schön wird. Wir wollen aber nichts verraten. Für alle, die da nicht kommen können, wir haben ja auch nur ein begrenztes Kontingent an Karten verschenken können. Mhm. Etwa 300 sind es dann am Ende geworden. Wir werden natürlich diese Show aufzeichnen und wir werden das dann mit euch allen gemeinsam gucken. Und zwar am
25.12.
Ersten Weihnachtsfeiertag, reguläre genau. Bastard-Donnerstag-Veröffentlichung.
Ganz genau.
So, Herr Joppa, dann kommen wir doch jetzt mal wirklich zu den ernsten Themen nach 10 Minuten. Und du kannst dir aussuchen, ob wir jetzt mit Präsident nicht gewählt Zelensky.
nicht mehr.
Nicht mehr gewählt, schon lange nicht mehr gewählt. Präsident Zelensky anfangen oder mit Jens Spahn?
Dann gerne mit Zelensky. Ist ja in Berlin wirklich einiges los. Großflächig war das ja abgesperrt ums Kanzleramt und der Verkehr wurde mal wieder umgeleitet. Das jetzt vielleicht nur als Berliner Nervengeschichte. Aber gestern fand ich das, ich persönlich fand es sehr interessant. Zelensky reist an, wird von Merz begrüßt und dann macht sich Merz aber auch schon vom Acker, weil verhandeln, das sollten ja dann andere.
Er ist eine Art von Gastgeber. Mhm.
Ja, und also eigentlich hätte das Ganze auch irgendwo, weiß ich nicht, in Bratislava stattfinden können oder keine Ahnung. Also es ist jetzt nicht so, dass das ein riesiger Erfolg ist für Merz, für Deutschland, dass diese Verhandlungen hier sind, weil es sind im Endeffekt ja eigentlich die USA und die Ukraine, die hier in Berlin verhandelt haben. Punkt.
Die Bild hat dann am Wochenende geschrieben, 3 Punkte, die darauf hindeuten, dass jetzt wirklich eine Einigung kommt. Und die Punkte waren dann kurz gesagt, dass man nichts nach draußen hört. Also wenn viel nach draußen gegeben wird, dann ist man noch im Verhandeln und das ist alles noch nicht so ernst. Man führt diese Verhandlungen auch über Öffentlichkeit, aber jetzt könnte es ernst werden, denn jetzt dringt wenig nach draußen. Und ich musste sagen, Herr Joppa, was jetzt konkret die Verhandlungen da angeht, mir ist das mittlerweile, ich kann das jetzt nicht tagesaktuell unbedingt stündlich begleiten.
Ja, ja.
Weil wir jetzt schon sehr viele Verhandlungen an unterschiedlichen Orten mitbekommen haben und es gibt immer Behauptungen, die fordern das, die fordern jenes und das Papier stammt von dem oder auf Senafeder. ich sag mal so, da warte ich doch lieber ab. Sollten sie sich auskeksen, sollten sie eine Lösung finden, dann werde ich gerne darüber sprechen. Aber wer jetzt daneben wen sitzt, so richtig interessiert es mich nicht. Mich interessiert vor allem das große Ganze. Wir brauchen da eine Lösung.
Und ich glaube nicht, dass Deutschland in Zusammenarbeit mit Frankreich und Großbritannien, weil Starmer und Macron ja auch heute nach Berlin reisen, um dann nochmal mit Zelensky zu sprechen, dass die da eigentlich wirklich eine große Schnitte haben, dass die da eine große Nummer haben. Was ich vermute ist, dass die versuchen irgendwo wirtschaftlich den Fuß damit reinzubekommen, weil all das, was im Moment zwischen der Ukraine, den USA und auch Russland besprochen wird, nachher will ja jeder so seinen Gewinn mittragen. Aber zu den größten Zahlern nach den USA, was diesen Krieg angeht, gehört natürlich Europa, die EU besser gesagt, beziehungsweise auch Großbritannien. Und die wollen ja irgendwie ihr Geld wieder haben. Aber ich fürchte, das wird alles auf Steuerzahlernacken liegen bleiben. So nämlich.
Im Vorfeld gab es dann in der vergangenen Woche diese vermeintliche Entscheidung der europäischen Länder, der Europäischen Union, dass man das russische Vermögen jetzt tatsächlich der Ukraine zur Verfügung stellt.
Ja. Also man muss es immer erläutern, weil ich dachte auch, als ich das als erstes gehört habe, ach so, dieses eingefrorene Vermögen, 200 Milliarden, wird dann jetzt stand der Pede irgendwie der Ukraine überwiesen. So ist es ja nicht. Erstmal haben sie beschlossen, dass das, bisher muss jedes halbe Jahr neu von der EU beschlossen werden, dass es weiter eingefroren bleibt. Und das haben sie jetzt erstmal aufgekündigt, indem sie mit 14 von 16 Ländern beschlossen haben, dass das unbefristet eingefroren bleibt. Und da es jetzt unbefristet eingefroren ist, kann es als Sicherheit genommen werden, um damit einen Kredit für die Ukraine aufzunehmen. Das Geld soll an die Ukraine gehen. Und man hofft, dass das nachher durch Reparaturzahlungen von Russland irgendwie ausgeglichen werden kann. Da sind so viele Wenns, es wird einfach teuer.
14 von 16 Ländern? Wir haben doch in der Europäischen Union 27.
Entschuldigung, es waren du hast recht, es waren 2 Länder, die nicht zugestimmt haben, also 25 von 27 und jetzt kann jeder mal überlegen, welche 2 Länder es wohl nicht waren.
Ich weiß es nicht, aber ich rate Ungarn und die Slowakei.
Korrekt. Okay. Das ist korrekt.
Das ist ja deswegen auch spannend, weil wir ja eigentlich in der Europäischen Union uns geeinigt haben, dass wir dort Einigkeit herstellen. Das bedeutet, wir haben dort 100%ige Zustimmung. Jetzt hat man aber gesagt, meine Güte, diese Ungarn, die Slowaken, die wollen das nicht mittragen. Dann sollten wir das mit der Einigkeit auch ändern.
Ja,
das
genau.
Ist ja nachvollziehbar. Ja, Demokratie ist ja auch die Unterdrückung der Minderheit. Ne?
Ja, natürlich. Hat mich übrigens gewundert, dass Belgien jetzt tatsächlich zugestimmt hat. Belgien hat ja auch eine rechtskonservative Regierung gerade. Bart de Wever ist da der Chef der Regierung. Und der wollte das ja eigentlich nicht, denn die eingefrorenen russischen Vermögenswerte liegen ja bei einer belgischen Firma, bei einem belgischen Finanzdienstleister. Und er hat gesagt, naja, wenn dann jetzt irgendwie das alles uns um die Ohren fliegt, dann wird Belgien ja wahrscheinlich zur Kasse gebeten. Und daraufhin kam dann die EU und hat gesagt, ja, also diese Garantien, das werden wir jetzt alles aufteilen auf die EU. Lieber Gerd, mach dir nicht so große Sorgen. Und da hat Belgien wohl doch mit zugestimmt.
Die Befürchtung der Belgier ist ja auch, dass der Finanzstandort Belgien darunter leiden könnte.
Ja.
Wenn man also jetzt entscheidet, dass Russland hier der Schurkenstaat ist und man deswegen russische Vermögen einfriert oder anders verteilt, dann kann das ja in den nächsten Jahrzehnten auch mit anderen Schurkenstaaten passieren. Also man denke da an Venezuela, die Vereinigten Staaten, China. Also der Fantasie sind ja keine Grenzen gesetzt. Also was vorgestern noch unser Partner war, mit dem wir große Gasgeschäfte gemacht haben, wo wir Hoffnung hatten, dass man zusammenwachsen kann, das ist ja heute unser Todfeind, fast schon ein wirklicher Erzfeind, gegen den man aufrüsten muss und den man mit Krieg bedrohen muss und von dem man auch sagt, dass er uns mit Krieg bedroht.
Ja.
Das ist ja alles flüchtig. Und diese Unsicherheit, die da jetzt reinkommt gegenüber den Chinesen, Amerikanern, Venezuelanern, Ägyptern oder, könnte ja dazu führen, dass die alle sagen, dann vertrauen wir dem europäischen Bankensystem nicht mehr und wir vertrauen nicht, dass wir mit Europa noch Geschäfte machen können. Heißt also, wir lassen das Geld nicht mehr in Belgien liegen, wir lassen das Geld dann lieber in der Schweiz liegen oder wir geben es gar nicht mehr nach Europa. Das ist ein Punkt. Und der andere Punkt, warum ja die Italiener sich da jetzt skeptisch zeigen, was diese Einigung, die noch nicht vollzogen ist, angeht. Die Italiener sagen, wir haben hier über 300 Firmen in Russland und wenn wir jetzt diesen Schritt auch noch gehen, könnte es ja eben auch unseren Firmen in Russland schaden.
Ja, natürlich. Das ist ja völlig klar. Also, dass das natürlich eine, wie hat es Orban gesagt, ganz aktuell in einem Interview hat gesagt, das, liebe Freunde, ist eine Kriegserklärung der EU an Russland. Wenn es sie vorher noch nicht gab, dann ist es das jetzt. Denn 200 Milliarden an einem Vermögen, was einem anderen Staat gehört, einzufrieren und damit zu klauen, zu stehlen, so sagt er es, ist eine Kriegserklärung. Und damit reißt man eigentlich alle Bände ein, die man vorher noch nicht abgeschlagen hat. Und das natürlich auch wirtschaftlich für Firmen, die, es gibt ja sicherlich noch einige EU-Firmen, die auch in Russland tätig sind. Aber die Frage ist, wie lange noch?
Das ist ein wichtiger Punkt. Wenn Orban sagt, wir reißen da jetzt auch noch letzten Endes die letzten Verbindungslinien ein, macht euch klar, dass die Europäische Union es jetzt für richtig hält, genau in dieser Situation, während die Amerikaner seit Monaten verhandeln, dass das Sterben aufhört, dass man in einem Dialog mit Russland ist. Trump hat sich mit Putin getroffen. Wer hat sich denn aus Deutschland mit Putin getroffen? Aus Frankreich? Aus Großbritannien? Aus Italien? Von der EU? Niemand hat sich mit Putin getroffen. Sie sind ja sogar Lavrov aus dem Weg gegangen. Baerbock wollte ja Lavrov nicht mal treffen. So. Die Europäer, gerade in dieser Situation, die wir jetzt haben, wo also darüber verhandelt wird, dass das Sterben ein Ende hat, eskalieren sie es mit dieser Maßnahme weiter.
Mhm.
Und das sagt alles über die Europäische Union aus. Und das sagt alles darüber aus, wie die Europäische Union auf diesen Konflikt blickt. Sie will ihn nicht entschärfen, sie will nicht reden, sie baut keine Brücken, sie plant auch in den nächsten Jahren keine Brücken nach Russland zu bauen, sondern sie plant weiterhin, sämtliche Brücken abzureißen.
Und hält das aber für total clever. Egal wen ich da jetzt von der Bundesregierung gehört habe, auch gestern bei Karin Mioska, sie glauben ja, dass sie damit den einzig richtigen Schritt gehen, zumindest sagen sie, dass sie es glauben, nämlich indem sie Russland weiter unter Druck setzen, indem sie sagen, nein, wir haben euer Geld, liebes Russland, also jetzt müsst ihr aber dann auch am Verhandlungstisch zu Potte kommen. So die Argumentation, die da über unsere Medien nach draußen getragen wird.
Okay, diese Argumentation kann man ja sogar verstehen. Wir sind jetzt gerade in der entscheidenden Verhandlungsrunde und jetzt gibt die Europäische Union da noch was hin und tut so, als wenn sie es tun wollen würde, hat es aber noch nicht getan und droht damit, dass es passieren könnte, wenn es passiert. Okay, also so als Drohpotenzial kann ich es dann schon noch irgendwo nachvollziehen.
Ja, aber wo hört denn dann irgendwie die Drohung auf, auch wenn wir bei der Zeitenwende, wenn wir auf Aufrüstung schauen und sich dauernd, egal ob es der NATO-Generalsekretär, der Rutte ist oder ob es der Merz ist, die sich da hinstellen und sagen, Russland wird uns bis 2030 angreifen und eigentlich will Russland auch die ehemaligen Sowjetstaaten wieder einverleiben und da müssen wir uns für rüsten, da müssen wir auch, was Wehrdienst angeht, müssen wir nachbessern und das ist ja irgendwann alles keine Drohkulisse mehr. Weißt du, drohen ist das eine, aber Milliarden und Abermilliarden an deutschen Steuergeldern und Krediten, die auf den Nacken von der Jugend gehen, da zum Aufwand zu bringen, das ist keine Drohung, das ist Wahnsinn.
Du hast ja Orban bereits angesprochen. Ich habe vor anderthalb Wochen ein Video von Orban gesehen bei X, Deswegen wusste ich nicht. Da muss man immer, man muss ja heutzutage wirklich gucken, ist das echt, wo kommt das her?
Ist es aktuell?
Ist es aktuell? Und da ging es darum, dass Orbán gesagt hat, die Europäische Union hat den Beschluss gefasst, Krieg gegen Russland zu führen. Mhm. Es ist bereits soweit und es gibt jetzt mehrere Phasen dieser Kriegsvorbereitung und wir sind gerade in der Phase, wo die Industrie umgestellt wird auf Militärindustrie.
Ja.
Also übersetzt gesagt, wir sind jetzt in der Phase, wo deutsche Autohersteller nahegelegt wird, dass sie doch am besten Kriegs-LKW oder ähnliches bauen sollen. In diese Phase sind wir jetzt eingetreten. Es gab auch vor wenigen Wochen eine Äußerung von Verteidigungsminister Pistorius an der Seite von Wirtschaftsministerin Reiche, wo sie genau das gesagt haben.
Sind das eigentlich sowas wie Panzer von dem Klimaneutralitätsziel ausgenommen? Also darf dann die Autoindustrie auch weiter noch fleißig an ihren Verbrennern schrauben, wenn es Panzer sind, ne? Oder Militärfahrzeuge? Ich glaube schon, ne?
Hey, Joma, deswegen haben sie ja das Verbrennerverbot aufgeweicht.
Ja, ja.
Auch 2036 dürfen also 5% der Flotte auch noch CO2 emittieren. Das sind die Panzer.
Ja, das, verstehe.
Also, Orbán sagt also, die Europäische Union hat beschlossen, dass sie Krieg führen wird gegen Russland. Und mich hat das schon nochmal besonders betroffen, weil ich diesen Krieg nicht möchte und weil ich in diesen Krieg nicht ziehen werde und lieber in einem deutschen Gefängnis sitzen werde, als an der Front gegen Russland zu kämpfen.
Ja.
Aus vielen Gründen, unter anderem aus geschichtlichem Bewusstsein, ihr Arschlöcher.
Ja, richtig.
Aber auch, weil ich gerne leben will und weil ich für Menschen wie Friedrich Merz, Toni Hofreiter, Ursula von der Leyen, Robert Habeck, Annalena Baerbock, Angela Merkel und Co. nicht sterben möchte. Wobei ich Angela Merkel nehme ich wieder raus, aber die anderen bleiben erstmal drin in der Aufzählung. Für die möchte ich gar nicht sterben. Und es gibt noch 1000 andere Gründe dafür.
Na, wenn Mark Rutte das möchte sagt, ich übrigens auch mir dazu zählen. Nur am Rande.
Du bist auch dabei. Wir sind dann Partnerzelle oder was?
Nein, ich meine, Mark Rutte will ich auch noch dazu zählen, weil das ist ja auch einer, auf den hatte ich ehrlicherweise große Hoffnung. Der war mir sympathisch am Anfang, aber seine Argumentation und seine Dialektik ist da auch einfach ganz schrecklich, muss man ganz klar sagen. Und übrigens, Orbán sagt auch, es gibt drei Leute, da nehme ich jetzt Rutte mal aus, es gibt drei Leute und zwar drei Deutsche. Er sagt explizit drei Deutsche, die gerade die EU in den Krieg führen. Er nennt Friedrich Merz, er nennt die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und er nennt den Fraktionsvorsitzenden der EVP im Europaparlament, der Weber von der CSU. So, und diese drei, sagt er, sind dafür hauptverantwortlich und das finde ich schon sehr extrem.
Ja. Ja, Herr Jopper dachte, als Mark Rutte in sein Amt gekommen ist, okay, das ist ein harmloser Speichellecker.
Ja.
Jetzt weiß Herr Jopper, der ist gar nicht harmlos.
Genau, richtig.
Ja, das ist das Schöne. Das ist hier, es ist ja offensichtlich ein satirischer Podcast. Ich habe nicht gesagt, dass Jens Spahn den Löwen zum Fraß vorgeworfen wird bei unserer Weihnachtsfeier. Und Mark Rutte, gefährlicher Speichellecker. Ach, verklag mich doch. Nein, piep. Das Problem hatten wir vor 4 Wochen schon mal, da musste ich ja auch schneiden. Deswegen habe ich das jetzt rausgenommen, was ich gerade gesagt habe, liebe Freunde. Schön. Aber es ist natürlich trotzdem ein Scherz, aber bei jedem Scherz ist auch eine Wahrheit dabei. Aber kommen wir nochmal zu dem Inhaltlichen. Also, wenn Orbán das sagt, macht mir das Sorgen, weil ich Orbán für einen der klarsichtigsten EU-Politiker halte, wenn nicht sogar für den klarsichtigsten. Mit welcher Prägnanz er seit Jahren sagt, was der deutsche und der EU-Migrationskurs eigentlich für die europäischen Menschen, für die autochthone Bevölkerung, diejenigen, die hier geboren sind und seit Jahrzehnten und seit Jahrhunderten mit ihren Familien hier leben, die nämlich Rechte haben, die übrigens auch wählen. Orbán sagt ganz genau, was das alles für sie bedeutet. Und er hat damit echt recht. Und wenn der jetzt sagt, der Krieg ist bereits festgelegt, dann kann ich nur hoffen, dass es eigentlich ein Wahlkampf-Move gewesen ist, weil er im gleichen Atemzug gesagt hat, wer Peter Magier, den Namen werden wir dann noch lernen bis Mitte nächsten Jahres, wenn die wählen, April glaube ich, wer den jetzt wählt, der verkauft Ungarn in den Krieg. Das hat dann mich verbunden. Aber, was ich noch sagen wollte, ich habe dann auch beim Kontrafunk ja mit einem ungarischen Journalisten gesprochen, Karl Nocki, und habe ihn dann off the record gefragt, ich habe da so ein Video von Orbán gesehen, ich habe das nirgendwo veröffentlicht, weil ich nicht wusste, ob das authentisch ist. Er hat das und das gesagt, ist das authentisch? Er sagt, ja, das ist tatsächlich authentisch, das hat er gesagt. Also das wollte ich euch gerne mitgeben, dass eben auch Orbán streng davor warnt, dass der Krieg hier wirklich in Vorbereitung ist.
Ja, und wer ein Orban-Kritiker ist, das kann man ja auch gerne sein, sollte aber trotzdem mal in wichtigen Punkten schauen, was hat er wann gesagt? Was hat er zu Beginn der Flüchtlingskrise gesagt? Was hat er zu Beginn des Ukraine-Kriegs gesagt? Er hat gesagt, dieser und jener Aspekt, der wird sich verschlimmern, wenn in der EU Folgendes getan wird. Und er hat zu Beginn des Ukraine-Kriegs gesagt, wenn dies und jenes passiert, dann wird sich das alles verlängern. Genau das ist eingetreten. Er hat von einer Überfremdung in Europa gesprochen. Er hat von sich veränderten Innenstädten damals schon gesprochen. Und auch das ist eingetroffen. Und ich meine, man braucht ja nicht unbedingt eine Glaskugel. Auch sowas haben wir und habt ihr da draußen auch schon damals gesagt. Aber bis heute streiten es unsere Spitzenpolitiker ab, dass die sagen, dass das hätte man nicht voraussehen können. Wie war es mit Jens Spahn bei der Corona-Geschichte? Mit dem Wissen von heute. Und man muss viel verzeihen. Nein, Leute, man hat alles vorher schon wissen können. Aber ihr wolltet es nicht.
Herr Joppa.
Ja, bitte.
Joppi, Wumms 1. Du meintest ja gerade, Orban-Kritiker sollten sich halt schon mal angucken, was er da gesagt hat. Du verstehst das Wesen der Orban-Kritik nicht. Orban-Kritiker hören nie, was Orban gesagt hat.
Hast du natürlich
Orban-Kritiker
recht, ja.
Kennen keine einzige Rede von ihm. Sie kennen keine einzige konkrete Aussage von ihm.
Ja.
Orban-Kritiker wirst du, indem du vom Spiegel erfährst, dass Viktor Orban ein ganz, ganz schlimmer Finger ist. Und der Witz ist ja, dass ausgerechnet der Mann, der gegen den Mainstream in der Europäischen Union argumentiert und dagegen bürstet, von allen deutschen Medien gehasst wird wie nichts Gutes. Und immer wird gegen ihn geschrieben. Und alle hoffen darauf, dass es wirklich dieser Oppositionelle es endlich schafft. Und die schreiben dir jetzt schon wieder, dass alle Umfragen darauf hindeuten, dass natürlich der Oppositionelle Peter Magier die Wahlen gewinnen wird. Der ist in etwas unbeliebt wie Kamala Harris, habe ich fast schon den Eindruck. Es ist sowas von krass, Joppa. Und ich möchte noch was zur Europäischen Union sagen und zur Berichterstattung. Egal, was die EU sich wieder für einen Scheiß ausdenkt, ja? Du kannst sicher sein, dass das in der ARD oder bei der Deutschen Welle oder im ZDF wie folgt beschrieben wird. Die Europäische Union hat sich das erste KI-Gesetz der Welt gegeben. Damit wird der Schutz der Bürger vor übergreifender KI gesichert und die Sicherheit der Menschen verbessert. So in etwa.
Ja.
Es wird immer als Wahrheit wiedergegeben, was die angebliche Intention der Europäischen Kommission ist. Dass aber die tatsächliche Intention der Europäischen Kommission die Kontrolle der Bürger ist und die Ausweitung von Polizeirechten, damit sie uns mit Kameras scannen können, unsere Gesichter und die zuordnen können, das spielt in dem Bericht der ARD gar keine Rolle, weil es ist ja die Europäische Union. Und da sind wir beim entscheidenden Punkt. Warum hassen denn so viele Menschen die Europäische Union? Weil uns seit Jahrzehnten beigebracht wurde, seit der Oberschule, seit der 7. Klasse, sobald es losging mit dem Politikunterricht an den Schulen, wurde uns ja beigebracht, dass die Europäische Union ein Konzept für Frieden in der Gesellschaft ist und letzten Endes uns vor einem weiteren Weltkrieg bewahrt und dass die deutsche Sichtweise ist, dass die Integration zwar schon gut vorangeschritten ist, aber noch zu wenig ist.
Natürlich.
Und dass es in Europa unterschiedliche Fraktionen gibt. Die Briten sind böse, die wollen nämlich keine weitere europäische Integration. Die Franzosen sind gut, denn die wollen eine weitere Integration. Und wir müssen uns dafür einsetzen, dass diese Integration kommt. Leute, das ist der Politikunterricht, den ich genossen habe. Dann kommst du raus und merkst, die haben uns ja die D-Mark weggenommen, da hat ja gar keiner uns gefragt. Die Deutschen wurden ja gar nicht gefragt, das haben ja Politiker entschieden. Dann hast du Jean-Claude Juncker, der sagt, wir gehen mit Grausamkeiten immer weiter voran und gucken, was passiert. Und wenn nichts passiert, gehen wir immer noch ein Schrittchen weiter voran und integrieren immer weiter. Und dann merken wir, die machen unser Leben ja gar nicht in vielen Punkten besser, sondern die machen unser Leben ja in vielen Punkten schlechter.
Ja.
Und dann merkst du, dass die jetzt auch noch einen europäischen Geheimdienst gründen wollen, dass sie eine europäische Armee haben wollen, dass sie Drohgebärden Richtung Russland aussprechen, dass sie einen scheiß Impfstoffdeal machen, dass sie unsere Freiheitsrechte eingeschränkt haben. Und auf einmal denkst du so, in welchem Film bin ich denn hier eigentlich?
Übrigens das einzige Mal innerhalb der letzten, ich würde mal fast sagen 10 Jahre, dass ich Viktor Orban in einem positiven Zusammenhang bei den Öffentlich-Rechtlichen gefunden habe und wir konsumieren das recht viel für euch da draußen. Das war, als die Olle Merkel von ihm empfangen wurde und ihr Buch in Budapest vorgestellt hat. Da wurde er zumindest nicht negativ dargestellt und ansonsten halt immer durch die Bank weg. Es ist so, als wenn man immer sagt, das, was von der EU kommt, was aus Brüssel kommt, gut, das ist super, das ist klasse. Aber es gibt natürlich auch Kritiker, die sind meist rechts und meist ist es Viktor Orban. Also genau so wird es dargestellt.
Die Europäische Union ist natürlich nach wie vor vor allem ein Friedensprojekt, so, aber dass sie selber expansiv ist und letzten Endes am besten an der Grenze von Afghanistan sein möchte, gab es ja auch mal solche Tendenzen, dass es ökonomisch expansiv ist und dass es auch machtpolitisch expansiv ist, das spielt ja gar keine Rolle. Denn egal über welche Länder wir jetzt sprechen, ob wir über Rumänien sprechen, über Bulgarien sprechen, über Moldau sprechen, über Georgien sprechen, über den Kosovo sprechen, über Bosnien sprechen, es ist immer dasselbe. Die Europäer bringen dort Licht und Liebe und Demokratie und die Russen versuchen Einfluss auf die Politik zu nehmen.
Ja, ja, ja. Ich also wäre das eine Serie, ich würde abschalten, weil sich alles dauernd wiederholt.
Es ist eine Serie und Politik funktioniert ja auch wie eine Serie. Du baust ja Feindbilder auf. Also ich sag mal so, heutzutage sind die Serien ja so gebrochen, dass du oftmals gar kein Leiden kannst. So geht es mir mit der Politik. Aber in diesem Spiel ist es anders. Das Feindbild ist klar aufgebaut und muss verstärkt werden. Und das ist auch die einzige Möglichkeit, wie sie Menschen wie Joppa und Golme in den Schützengraben bringen können. Sie müssen uns einfach eintrichtern, dass Wladimir Putin tatsächlich also schlimmer als Hitler ist. Mindestens.
Ja, mindestens. Naja. Das versuchen sie uns ja wirklich einzureden. An allen Ecken und Enden. Und dann können sie natürlich in der Konsequenz auch überhaupt gar kein Interesse an einem Friedensschluss zwischen der Ukraine und Russland haben. Und ich möchte nochmal auf die gestrige Sendung hinweisen, Mioska, wer sich mal so richtig, richtig aufregen möchte, der kann sich die sehr gerne anschauen, denn auch da ging es um die Ukraine und es ging auch um das russische Vermögen, was eingefroren wurde, aber es geht ja allein schon um die Gästeauswahl. Und dann sitzen da am Tisch neben der Mioska, die sich weitgehend total naiv gegeben hat und dann immer total lieb nachgefragt hat, saßen da Norbert Röttgen, der Hardliner der CDU, der am liebsten direkt jetzt schon mehrere Brigaden Richtung Moskau schicken würde. Da sitzt da Nico Lange, den sie doch tatsächlich dreisterweise als Publizist und Politikwissenschaftler vorstellen. Dreisterweise deshalb, weil Nico Lange erstens in Leitungsfunktion der Konrad-Adenauer-Stiftung tätig gewesen ist, zweitens dann im Auswärtigen Amt, im Verteidigungsministerium tätig gewesen ist und aktuell Chef der Zeitenwende ist. Und die Zeitenwende ist ja von der Münchner Sicherheitskonferenz. Ein Mensch, der absolut zu 100% für Aufrüstung ist, weil er selbst daran verdient. Weil er selbst in verschiedenen Arten und Weisen mit der Rüstungsindustrie Hand in Hand läuft. Die beiden sitzen also da, die sich auch gegenseitig den Ball zugespielt haben. Und als drittes hat man nochmal so eine Journalistin vom Handelsblatt dahin gesteckt, weil die ist Trump-Kritikerin. Ja, herzlich Glückwunsch!
Nico Lange ist auch Nachfolger von Wolfgang Ischinger, der ja am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz auch mit eigenen Firmen verhandelt hat, wenn es um Rüstungsdeals zwischen der Rüstungsindustrie und Politik ging. Also, ach Kinder. Weißt du was? Ich erzähle mal was Privates. Aber vorher machen wir unseren üblichen Aufruf. Und den leiten wir ein mit Dr. Rick. Dr. Rick hat uns nämlich per PayPal unterstützt.
Ah, danke.
Und er hat geschrieben, hallo liebe Leute, bereits das auszugsweise Mithören der Originalausschnitte der Sendung D100 ließ mich ernsthaft befürchten, dass eine gravierende, irreparable Beschädigung meiner geistigen Gesundheit eintreten könnte. Ich bewundere eure psychische Widerstandsfähigkeit.
Wir tun unser Bestes, lieber Doktor.
Ja, Dr. Rick ist übrigens kein Psychotherapeut, aber den können wir dann wahrscheinlich auch bald gebrauchen. Also Dr. Dankeschön. Rick, stellvertretend für viele andere, die uns unterstützt haben, Kerstin, Mario, Carsten, der gerade so einen Adventskalender für uns macht. Ja. Das ist auch mega. Andrea, Karin, Markus, Silvan, Christoph, Carsten, noch ein Carsten. Ah, nee, ist der gleiche Carsten, ist ja ein Adventskalender. täglich. Petra, viele, viele mehr. Ganz, ganz herzlichen Dank. Das geht natürlich per PayPal, aber auch per Banküberweisung. Und unsere Informationen gibt es unter anderem auf der Homepage.
Basta.Berlin. Das ist unsere Webseite. Da findet ihr die Unterstützungsmöglichkeiten ganz prominent obendrauf. Da gibt es auch noch unseren Webshop oder auch unsere Social-Media-Kanäle. Die könnt ihr da anklicken. Vielen, vielen Dank für alle, die uns bereits unterstützt haben und für die, die das noch machen. Wir wollen ja das Jahr erfolgreich zu Ende bringen. Und vor allem, wenn wir das alles so hören, wollen wir und müssen wir wohl auch im kommenden Jahr noch genauso weitermachen wie jetzt. Nämlich mit scharfer Zunge und alles zugunsten der Meinungsfreiheit.
Ja, wirklich ganz, ganz herzlichen Dank. Das ist einfach nur extra klasse.
Ja.
Und ja, jetzt erzähle ich euch halt zur Belohnung eine halbprivate Geschichte, was ich natürlich normalerweise vermeide, weil ich meine Familie auch schützen muss vor dem, was theoretisch passieren kann mit mir und dann auch Ihnen. Aber es ist ein erweitertes Familienmitglied und kenne ich dann also jetzt auch schon seit 30 Jahren. Er ist deutlich älter als ich und er redet gerne. Er redet gerne über Politik. er redet dir auch wirklich einen Knopf ans Ohr und gerade wenn du jünger bist, hast du da gar keinen Bock drauf.
Mhm.
Aber es ist trotzdem was hängen geblieben. Der hat mir damals schon solche Geschichten erzählt wie nach dem 11. September, naja, ist ja komisch, jetzt bombardieren da irgendwelche Höhlen in Afghanistan mit der Behauptung, dass Osama bin Laden da ist. Dabei wurde Osama bin Laden ja nach dem 11. September noch von CIA-Beamten getroffen, als er im Krankenhaus war. Wieso bombardieren wir jetzt eigentlich nicht Hamburg? Schließlich hat ja hier Binaischip, oder wie er hieß, der hat ja hier gelebt. Den haben wir, den hier versteckt oder was haben wir da gemacht? Und warum reden wir jetzt eigentlich alle über bin Laden? War das nicht genau der, den der Westen erst großgezüchtet hat, indem die Amis ihm selber das Geld gegeben haben und unterstützt haben, damit er Waffen kaufen konnte? Ja. Haben wir also selber den Terroristen großgezogen, der dann gegen die Amis zu Felde gezogen ist?
Nein.
Kann das sein? Und warum ist eigentlich die Familie Bin Laden direkt nach dem 11. September noch ausgereist aus den Vereinigten Staaten, obwohl sonst keiner fliegen dürfte? So. Ihr könnt das jetzt alles Fakten checken. Möglicherweise war auch etwas dabei, was zu oberflächlich dargestellt gewesen ist, aber in der Tendenz ist das ja nicht falsch. Und ich habe das immer so abgetan, ja, kann stimmen, ist mir auch egal, will ich jetzt ehrlich gesagt nicht wissen. Aber je älter du wirst, merkst du, oh Gott, stimmt,
ja.
stimmt ja doch. Ja. Okay, und 2014 über den wunderbaren Putsch mit Frau Timofczuk, die dann später im Gefängnis landete, mit ihrem wunderbaren Haar, das geflochten wurde, da wurde sie hier gefeiert und mit Preisen überschüttet.
Ja.
Oder mit den Geldkoffern, die auf einmal auf der Landebahn in der Ukraine aufgetaucht sind, mit den Mitschnitten von Victoria Nuland. Kann es sein, dass es gar nicht so eine richtige Revolution gewesen ist, dass es eigentlich ein Putsch war, der von den Vereinigten Staaten finanziert wurde? Und wenn das so ist, kann es dann sein, dass die Ukrainer danach von den Vereinigten Staaten immer weiter in Richtung Militanz geprägt wurden und dann im Donbass ihre eigene Bevölkerung beschossen haben? Kann es dann sein, dass die Russen irgendwann gesagt haben, es reicht uns jetzt, wir wollen keine weitere Aufrüstung der Ukraine, wir wollen keine weiteren Militärbasen, keine weiteren Militärberater, wir wollen keine weiteren Angriffe mit Raketen und Milizen, rechtsradikalen Milizen, die wurden natürlich alle ganz schnell entnazifiziert. Neulich habe ich aber in deutschen Medien, ich glaube Spiegel, oder habe ich gelesen, dass es noch rechtsnationale Milizen gibt. Kurzum, Leute, die zeigen euch immer nur eine Seite der Geschichte und behaupten, das ist die Geschichte. Und mit dieser Einseitigkeit wollen sie euch in den Krieg zwingen oder sie wollen euch selber zwingen, bei euch zu verzichten, um den Krieg zu finanzieren. Dabei gibt es ja diese anderen Ansichten, die Ansicht, dass die Vereinigten Staaten die Ukraine in den Krieg getrieben haben und Russland dann auch so lange provoziert haben, bis Russland in den Krieg gegangen ist und die Vereinigten Staaten jetzt aber die Ukraine ausräubern, gleichzeitig mit Russland Geschäfte machen und am Ende noch von der Schwäche der Europäischen Union profitieren. So, das ist eine Sichtweise, für die es Indizien gibt und die man doch hören sollte. Aber niemals werdet ihr das für 1836 in der ARD diskutiert bekommen.
Siehst du, Benjamin, und in 20 Jahren, da werden sich dann Leute zurückerinnern und sagen, da waren doch mal diese Typen, die haben uns politisch immer ein Kotelett an die Backe gelabert. Aber ich glaube, die hatten recht.
wo sind eigentlich diese beiden Typen, die da früher mal bei Spotify bis 302 hatten, die da so einen Podcast?
Genau.
Wo sind die eigentlich?
Immer noch auf YouTube.
Die sind jetzt auch nicht mehr, die sind jetzt im Gulag.
Stimmt, ja, schade. Ja.
So, Leute, ihr versteht, worum es geht. Ne? Das ist genau der Punkt. Und jetzt hören wir uns mal was an. Joppa hat ja schon gesagt, das war wirklich bodenlos, was da passiert ist. Norbert Röttgen, einer dieser ganz neutralen Disputanten, der hat sich dann auch geäußert zum Thema russische Vermögen in der EU und wie man sie am besten jetzt für die Ukraine zugänglich machen kann.
Jedenfalls von dieser Summe 140, 160 Milliarden, 25%.
Also, wie groß die Summe ist, ach komm, die 10 Milliarden, es ist ja auch Wurst, ja, ob es jetzt 150 oder 160,
ja.
10 Milliarden versickern in der Ukraine, da kannst du nicht mal einmal Doppelwertschuh sagen, was allerdings polnisch ist, soweit ich weiß.
Ja, das kannst du auf jeden Fall da nicht sagen, das stimmt, ja.
Röttgen spricht jetzt also von 25%. Die Pläne sind aktuell, dass EU-Staaten für dieses Vermögen bürgen. Und Deutschland soll also bürgen mit 25%. Ich hatte das auch mal ausgerechnet. Das waren bei 155 Milliarden Gesamtsumme, glaube ich, so 38 Milliarden. Oder einmal BER bauen in der heutigen Zeit. Es ist also nicht, es ist kein Geld letzten Endes. Ja.
Und ganz im Ernst, ich meine, da hat Mioska dann ja auch nochmal nachgefragt, was es mit dem Bürgen dann da auf sich hat und wann das denn eigentlich auf uns zukäme. Und Röttgen, also ihr müsst euch Folgendes da draußen vorstellen. Was könnte denn mit Blick auf die Ukraine der Worst Case sein? Wenn man mich fragt, wenn man Benjamin fragt, dann wäre der Worst Case mit Blick auf die Ukraine, dass es dort keinen Frieden gibt, dass es dort in nächster Zeit weiter zum Töten und zum Morden kommt. Bei Röttgen klingt das mehr so, dass der Worst Case ist, dass es jetzt einen schnellen Frieden gibt und Russland keine Reparaturzahlung gibt. Das ist der Worst Case für Norbert Röttgen.
Dann lassen wir jetzt mal ein bisschen ausführlicher zu Wort kommen.
Jedenfalls von dieser Summe 140, 160 Milliarden, 25% ist dann der Garantieanteil, der auf Deutschland entfällt.
Und was heißt das nur für die Leute, die wenig Ahnung von Juristerei haben? Was heißt das dann, was sind das für Garantien? Bedeutet das, dass im schlimmsten Fall, also nehmen wir mal an, in einem Friedensvertrag würde festgelegt, dass Russland gar keine Reparationszahlung bezahlen müssen. Heißt das dann im schlimmsten Fall, dass Sie den deutschen Steuerzahlern und Steuerzahlerinnen sagen müssen, das müsst ihr dann berappen?
Ja, Joppa, was meinst du? Was ist die Antwort?
Die Antwort ist ein ganz großes Stottern.
Also es ist an Bedingungen geknüpft.
Das Geile ist ja, Mioska sagt, erklären Sie das bitte für alle, die von Juristerei nicht viel verstehen, einfach für Bürger wie Job und ich. Die Antwort wäre gewesen, ja, natürlich, genau so kann es sein. Und wenn du uns fragst, so wird es auch kommen. Aber Herr Röttgen hat eine Antwort gegeben, die ist wirklich für die Geschichtsbücher. Ja. Würde ich am liebsten in jedem Vorstand einspülen. Das Stottern haben wir schon gehört. Jetzt hören wir den Rest der Antwort, der ist nämlich noch irrer.
Also es ist an Bedingungen geknüpft. Mhm. Ist wahnsinnig kompliziert. Ich kann es Ihnen auch nicht in der rechtlichen Konstruktion darstellen. Ich wüsste auch keinen genau, wer es jetzt kann. Es ist eine sehr, sehr komplizierte rechtliche Konstruktion.
Entschuldigung. Können wir uns vielleicht darauf einigen, dass wir nur Sachen beschließen, die Herr Röttgen juristisch darstellen kann?
Ganz im Ernst, könnte er. Also was heißt juristisch? Er könnte darstellen und ganz klar und ehrlich sagen, in dem Fall, wo Frieden in der Ukraine ist und Russland, wonach es aussehen könnte, in diesen Friedensverhandlungen durchbekommt, keine Reparationszahlungen an die Ukraine, zumindest im Ganzen leisten zu müssen, in dem Fall, ja, bürgt Deutschland, der Steuerzahler, jeder einzelne von uns, mit Milliardenbeträgen, die wir da reingepumpt haben. Punkt.
Röttgen sagt, ich kann es Ihnen jetzt wirklich juristisch nicht erklären und ich kann Ihnen jetzt auch spontan niemanden nennen, der es erklären kann. Herr Röttgen, ich sage es Ihnen nochmal. Können wir bitte innen- wie außenpolitisch folgenschwere Entscheidungen nur dann treffen, wenn wir sie verstehen?
Ja,
wenn
ja.
Sie sie verstehen. Ich vermute ja fast, dass da EU-Juristen zusammengekommen sind mit Freshfields und Partner und anderen Megakanzleien und die haben sich winkeladvokatisch das Ganze irgendwie zurechtgebogen, damit sie am Ende die Möglichkeit haben, zu Norbert Röttgen und Co. zu gehen und zu sagen, funktioniert schon. Wir können Ihnen das jetzt erklären, wie es funktioniert. Sie werden es aber nicht verstehen. Darum nehmen Sie doch einfach das Testat, dass es funktioniert.
Ja.
Leute, das kann niemals Recht und Ordnung sein.
Nein.
Das ist das Gegenteil von Recht und Ordnung.
Und es ist einfach so exemplarisch für das, was da passiert. Und übrigens, danach ist ja noch Nico Lange auf den Zug aufgesprungen, der da bei Mioska mitsaß und hat gesagt, ja, aber, also so nach dem Motto, es geht auch gar nicht darum, dass man das jetzt erklären kann. Es ist notwendig. Wir müssen das jetzt machen. Herzlichen Glückwunsch.
Ja.
Die daran geknüpft ist, dass in dem Augenblick, in dem Russland Reparationen an die Ukraine zahlt.
Genau. So, ich wollte nur wissen, dass im schlimmsten Fall wir wissen müssen, wir müssen dafür selber haften und dann müssen wir auch
dieses Geld. Im schlimmsten, aber extrem unwahrscheinlichen Fall ist das so.
Ja. Im extrem unwahrscheinlichen Fall, dass Russland sich weigert, Reparationen für einen Krieg zu bezahlen, von dem Russland der Überzeugung ist, dass sie ihn führen mussten und auch gewinnen, müssen wir es bezahlen.
Ja.
Dann sagt Herr Joppa und Herr Golme, das ist der wahrscheinlichste Fall.
Natürlich. Ja, im schlimmsten Fall eines Friedens, das hängt für mich auch so nach, weißt du? Weil er redet ja nicht nur über die Reparationszahlung, sondern auch des schnellen Friedens. Weil die wollen das ja jetzt alles möglichst schnell umsetzen mit dem Geld. Also, es läuft mir wirklich eiskalt den Rücken runter.
Mich macht's ratlos.
Hm.
Mich macht diese Starmer-Röttgen-Merz-Macron-Politik ratlos. Das Einzige, was mich beruhigt, ist, wenn ich mir die Geschichte der französischen Spitzenpolitiker angucke, wird Macron höchstwahrscheinlich im Laufe seines Lebens mit einer Fußfessel enden oder sogar im Gefängnis.
Früher wäre das Fallbeil gekommen.
Und seine dürre Frau mit dem Gossenjargon, die kann ihm dann eine Nagelfeile bringen, damit er sich da raussägt.
Mhm. Ah, ja, aber guck sie dir doch an. Genau, schön, dass du es nochmal ansprichst. Macron, der überhaupt gar keinen politischen Rückhalt mehr in Frankreich hat und dessen Partei quasi pulverisiert ist, verhandelt da zusammen mit Starmer, der quasi keinen politischen Rückhalt mehr im Land hat und die nächsten Wahlen wahrscheinlich schallend verliert, und Friedrich Merz, der noch unbeliebter ist als der Vorgänger, als der kleine Schlumpf Olaf Scholz während seiner schlechtesten Umfragewerte als Kanzler. Die drei verhandeln zum Wohle und für die Europäische Union, natürlich zusammen mit Ursula von der Leyen, die die wenigsten von uns wahrscheinlich auch im Amt sehen wollten. Also bitte, Freunde.
Ja, ich würde es ja fast noch ganz gerne mal mit Zahlen untermalen, was du gerade gesagt hast, denn ich habe das neulich mal wieder gesehen, habe es jetzt aber nicht parat, aber es ist ungefähr so. In Großbritannien wird leider erst 2029 gewählt. Im Moment sieht es danach aus, nach aktuellen Umfragen, dass die Labour Party von Keir Starmer da höchstens zweistellig ist, was Abgeordnete höchstens angeht.
Genau.
Ich glaube, mich erinnern zu können, dass wir sogar sagen können, einstellig sein wird. Und dass Nigel Farage über, ach Gott, ich hätte die Zahlen wirklich jetzt, vielleicht suche ich es gleich mal, über 300 Abgeordnete haben wird. Ja. Denn das britische Wahlrecht ist ja so, the winner takes it all. Das heißt, du hast da, was weiß ich, 350 Wahlkreise und da wird dann gegeneinander angetreten und nur der Sieger bekommt das Mandat. Ist halt überhaupt nicht so wie bei uns, wir haben Verhältniswahlrecht. Und das führt dazu, dass Farage eine unfassbare Mehrheit haben wird, wenn jetzt gewählt werden würde. Es ist ein absoluter Erdrutsch und ist dann der vorläufige Tod der Labour Party. Die Tories stehen auch nicht besser da und tatsächlich kommen sogar ein paar grüne Abgeordnete rein, weil man da irgendwo in einem Multikulti-Kaff in London dann auch noch die Grünen zurecht wählt. So ist aktuell die Situation in Großbritannien. Es ist unfassbar und Frankreich stolpert von einer Staatskrise in die nächste, aber vorne oben steht der kleine Bonaparte und meint, er wäre der mächtige Mann, der die Fremdenlegion in die Ukraine schicken kann. Das ist die Realität.
Ja, weil ja leider in Frankreich es auch so ist, dass der Präsident den außenpolitischen Kurs in einem großen Maße mitbestimmt oder eigentlich sogar alleine bestimmt. Innenpolitisch ist es häufig der Premier, da ist es das Parlament, aber außenpolitisch hat er quasi freie Befugnisse. Und das zieht der völlig konsequent durch. Und hofft, sich damit irgendeine Kokosnuss zu verdienen. Aber Freunde, das ist nicht der Fall, weil in Frankreich ist man da natürlich auch hoch skeptisch.
Schlägst du jetzt schon irgendwelche Gefängnisinseln für ihn vor? Frankreich hat wunderbare wegen Kolonien.
Der Kokosnuss, ja.
Wunderbare Kolonien heißen heute natürlich anders. Also, zum Beispiel La Réunion, da wäre bestimmt noch ein Plätzchen frei.
Wunderbar.
Ja, wir machen jetzt Späße. Aber weißt du was? Ich kann mich noch erinnern, wie die harten Maßnahmenkritiker damals Gefängnis gefordert haben, für den Gefängnis gefordert haben, für jenen. Mittlerweile bin ich so, dass ich mir denke, es muss doch irgendwie strafbar sein. Wir müssen doch irgendeine Handhabe haben. Ich bin der Überzeugung, dass die Ukrainer diesen Krieg nicht mehr wollen. Ich bin der Überzeugung, dass die Deutschen den Krieg nicht mehr wollen. Ich bin überzeugt, dass die Europäer den Krieg eigentlich nicht mehr wollen. Das mag jetzt in Polen anders sein, das mag vor allem im Baltikum anders sein, das kann sein. Aber ich bin der festen Überzeugung, wenn diese Medienmacht nicht mehr auf die Bevölkerung einprügeln würde, die NGO-Macht nicht mehr auf sie einprügeln würde und die Politiker sich zu einer riesengroßen Koalition von gewissen Themen zusammengeschlossen hätte, dann wäre die Ansicht der Bevölkerung etwas anderes. Die Bevölkerung traut sich aber gar nicht, ihre Meinung zu sagen, weil sie Angst vor dem Canceln haben. Weil sie Angst davor haben, Freunde zu verlieren, weil sie Angst davor haben, ihren Job zu verlieren. Ich bin der Überzeugung, dass es zu einem Schweigekartell führt, in dem die Mehrheit die Meinung nicht sagt. Und das ist demokratisch eine Urkatastrophe.
Aber du darfst auch nicht vernachlässigen, wie viele Menschen auch sich durch die Medien extrem beeinflussen lassen. Kleines Beispiel, letzte Woche, NTV macht jede Woche immer eine Zuschauerumfrage. Kannst du anrufen und dann für Ja oder Nein, Contra oder Pro stimmen. Und immer an den Tagen, meistens ist es dienstags, da werden so die Umfrageergebnisse veröffentlicht, wie gut steht die Regierung da. Also die offiziellen Umfrageergebnisse, wo dann immer die Regierung Merz doch recht mies aussieht. Und dann wird angerufen und die Frage lautet: Wie sehr trauen Sie unserer Regierung oder wie zufrieden sind Sie mit unserer Regierung? Und dann ist es meist 70%, 80%, manchmal 90% unzufrieden. Dann letztens war doch, als das Kabinett sich zusammengesetzt hat und ein paar neue Beschlüsse verkündet hat. So, und da hat wirklich NTV extrem positiv berichtet und hat gesagt, ja, ist toll, was sie da jetzt alles beschlossen haben und was dann nächstes Jahr auf den Weg gebracht werden soll. Ja, und beim Bürgergeld, okay, hat man sich noch nicht geeinigt, aber das kommt. Wie war das Ergebnis? 70% haben gesagt, naja, die machen eine tolle Regierungsarbeit, 70% der Anrufer. Wie gut kann man sich also manipulieren lassen durch die Nachrichten? Sehr gut anscheinend.
Das war ja mit anderen Worten das gesagt, was ich auch gesagt habe. Ich will die Bürger ja übrigens da gar nicht aus der Schuld nehmen. Ich will bloß sagen, wie es kommt. Ich habe ja dargestellt, wie ich erzogen wurde, wie ich in der Schule das beigebracht bekommen habe, was ich zu denken habe. Und die meisten meiner Bundesbürger sind eben aus dieser Denke niemals rausgekommen.
Ja.
Die halten den Spiegel heute noch für eine Koryphäe des Journalismus.
Das ist leider so, ja.
Ja, so ist es. Und dann haben sie sich ihre Entenschnabel aufgesetzt, ihre FFP2-Masken und damit bewiesen, was für Schafe sie eigentlich gewesen sind. Dass sie sich eben nicht selber informiert haben und auch nicht zugelassen haben, dass da eine andere Meinung sein kann. Sie haben sich unter die härtesten Maßnahmen unterworfen und dachten sich, die Maßnahmen sind so hart, so schlimm und die Medien, denen wir vertrauen, schreiben, dass sie so notwendig sind. Wir würden doch dieses Übel alle gar nicht in Kauf nehmen, wenn die Pandemie nicht so schlimm wäre. Wir würden das doch alles gar nicht machen, wenn die Masken nicht helfen würden. Und da gibt es doch dann eine Studie, steht doch da, habe ich doch gelesen, die belegt das. Dass die Studie aber unter Hamstern durchgeführt wurde, haben sie nicht gelesen. Und dass es eine andere Studie gibt mit 8 Mäusen, die Wirksamkeit von XY belegt, das wissen sie auch nicht. Die verstehen gar nicht, warum Maßnahmenkritiker mit Plakaten über die Straßen gelaufen sind. 8 Mäuse wissen die Wahrheit.
Ja.
Leute, weil ihr sie nicht wisst. Es ist wirklich brutal. Und diese Menschen denken, dass sie gebildet sind. Aber sie sind missgebildet. Sie gucken immer wieder die gleichen Programme, lassen sich immer wieder die gleiche Meinung eintrichtern und gucken nicht über den Tellerrand. Das ist ihre Verantwortung, das ist ihre Schuld. Und Leute, es ist wie damals während Covid-19. Wir leiden unter euch. Ihr habt dann gesagt, die Ungeimpften sind schuld an der Pandemie. Das habt ihr euch einreden lassen von solchen Leuten, die ich als Verbrecher bezeichnen muss. Alle, die damals gesagt haben, es ist eine Pandemie der Ungeimpften, sind für mich tatsächlich Verbrecher und ich möchte, dass sie strafrechtlich abgeurteilt werden. Leute, wo ist der Verfassungsschutz, der mich jetzt bitte festnimmt und mich dann in irgendeinen Kerker steckt? Denn ist ja wirklich eine fürchterliche Aussage, die ich treffe. Aber ich kann nicht akzeptieren, dass solche Falschaussagen überhaupt nicht geächtet werden. Die haben auf uns gezeigt und gesagt haben, diese Leute da, das sind die Verantwortlichen dafür, dass bei uns die alten Menschen sterben. Das ist die Verantwortung, dass mein Geschäft pleite geht. Das ist die Verantwortung, dass mein Kind nicht mit den anderen spielen darf. Das ist die Verantwortung, dass ich nicht vernünftig Weihnachten feiere. Alles, die sind schuld daran. Auf die schiebe ich die Schuld. Die Wahrheit war, dass wir die Opfer ihrer Unkenntnis gewesen sind, ihrer Unbildung, ihrer Faulheit und ihrer Nibelungtreue gegenüber Angela Merkel.
Noch schlimmer sind ja die Leute, die wider besseren Wissens gehandelt haben. Also auch Wissenschaftler sogenannte oder die sogenannten Experten, die eigentlich genau wissen mussten, was Sachlage ist. Beispielsweise, wenn es um Masken geht oder die sich vorher auch schon mit Impfstoffen beschäftigt haben und trotzdem all das mitgemacht haben, teilweise sich sogar von der Regierung haben vor den Karren spannen lassen. Und übrigens, ich bin felsenfest der Überzeugung, dass die meisten, auch von den Bürgern, die damals das alles mit Herz unterstützt haben, weil sie gesagt haben, die Regierung und diese Experten, die werden doch recht haben, das müssen wir machen, dass genau diese Leute heute auch sagen, ja, also das hätten wir damals einfach nicht besser wissen können und deswegen war das richtig damals. Heute würden wir aber ganz anders handeln.
Ja, alter Arte-Beitrag, was war das, Schweinegrippe?
Ja.
wie heißt er denn? Die Profiteure der Angst. Ist das der Beitrag, wo damals schon ein gewisser Professor Christian Drosten gezeigt wird?
Ja.
Müssten wir einfach nochmal reingucken, aber ich glaube, dass Professor Christian Drosten damals schon einen Auftritt in dieser Doku hatte. Kurz nochmal zu seiner Person. Die Leute haben einfach keine Ahnung, was damals abgegangen ist. Professor Christian Drosten hat seinen PCR-Test in Windeseile hergestellt, ohne tatsächlich valide Informationen über die Zusammensetzung dieses Virus zu haben. Er hat einfach anhand der Informationen, die er vorher hatte, spekuliert, wie er dann mit seinem PCR-Test auch SARS-CoV-2 trifft. Und das hat er gemacht zu einem Zeitpunkt, wo wir in Deutschland keinen eigenen Fall hatten. Das traf dann tatsächlich laut seiner Aussage und der Aussage des Produzenten seines Tests auch SARS-CoV-2 hervorragend. Drosten hat also letzten Endes den Test entwickelt, der dann zu Multimillionen vermarktet wurde von Olfert Land und Tipmolbiol. Tipmolbiol wurde dann verkauft für hunderte Millionen, war vorher Privatunternehmen, wurde dann abgegeben an Roche für hunderte Millionen. Das heißt, Olfert Land hat da sein Lebenswerk, was auch immer darauf basierte, dass er mit Christian Drosten zusammengearbeitet hat, nochmal massiv versilbert, vergoldet und in Edelsteine gegossen.
Ja.
Während Drosten diesen Test entwickelt hat in der Charité auf Staatskosten, hat Olfert Land diesen Test dann vermarktet und privatisiert. Das heißt, dieser Multimillionenumsatz ist dem Staat entgangen, weil Christian Drosten einfach gesagt hat, ich gebe dir das gerne. Ja. Aber Christian Drosten hat davon niemals profitiert. Aber offensichtlich hatte er doch einen Interessenkonflikt, wenn er über den Test sprechen soll. Das ist ja nur einer der unzähligen Details, wenn wir über Christian Drosten sprechen. Er hat zu einem ganz frühen Zeitpunkt im Februar 2020 mit anderen führenden Wissenschaftlern die Labortheorie in das Reich der Verschwörungsmythen gepackt. Mhm. Dem gefolgt sind dann natürlich die Medien. Dass Christian Drosten selber ein Befürworter der Virusforschung im Labor, der Virusmanipulation gewesen ist, das wird dann unter den Tisch fallen lassen. Das heißt, Drosten selber hatte ein eigenes Interesse, die Gefahr von Laborforschung herunterzureden, weil man ihm ansonsten entgegenhalten konnte, dass er selber verantwortlich ist für das Virus, was dann ausgebrochen ist aus dem Labor oder freigesetzt wurde. Und diejenigen, mit denen er dieses Papier geschrieben hat, Anthony Fauci, waren ja mittelbar selber beteiligt an dem Labor in Wuhan.
Richtig.
Leute, das sind so, was soll ich dazu noch sagen? Ich will nochmal sagen, ja, Peter Daszak ist da ein Stichwort, schaut es euch alles an, vieles von dem werdet ihr schon wissen. Ich sage das jetzt hier gerade aus meiner Lameng. Ich habe mich mit dem Thema 5 Jahre lang beschäftigt, aber die letzten 3 weniger. Findet den Fehler, die Darstellung war so falsch nicht.
Und mir kommt halt immer wieder in Verbindung mit Drosten dieser Videoschnipsel in den Kopf, wo er da in der Sendung gesessen hat, im Öffentlich-Rechtlichen. Und damals zur Wirksamkeit der Masken befragt wurde, ganz am Anfang, und er gesagt hat, nein, die Daten dazu, die sind nicht gut. Also die Masken, die helfen nicht. So. Und dann kurz danach hat der Regierungswind halt aus einer anderen Richtung geweht, und er hat seine Meinung gedreht. Und das ist auch sehr symbolisch für all das, was mit sogenannten Wissenschaftlern während der Corona-Zeit passiert ist.
Ach, Herr Joppa. Stichwort Schulschließung. Das ist ja über die Aussagen von Bouffier ganz schön ergänzt worden. Am Mittwoch sagt Drosten, Schulschließungen würde ich nicht empfehlen. Das RKI sagt, Schulschließungen würde man nicht empfehlen. Die Politiker sagen, okay, Schulen soll man nicht schließen. Dann telefoniert Drosten nach eigener Aussage mit einer Wissenschaftlerin aus den Vereinigten Staaten, die sich bezieht auf 100 Jahre alte Daten aus der Pestzeit.
Ja. Und das muss man also zu lachen, Mann. Das ist so abstrus, dass ich einfach lachen muss. Aber man muss sich das wirklich aus der Pestzeit, Freunde.
Wo dann in der einen Stadt die Schulen geschlossen wurden, in der anderen nicht. Und in der Schulschließungsstadt ging es dann irgendwie besser als in der anderen. Die konnten nicht mal im Jahr 2020 die Daten richtig erheben, meinen aber, dass die Zahlen aus 1920 aus den USA verlässlich genug sind, um Aussagen zu treffen. So, dann telefoniert also Drosten, geht am nächsten Tag zum RKI und sagt, also ich habe da telefoniert und erzählt das den Ministerpräsidenten in dieser Superkonferenz von den ganz großen Experten Merkel und Co. und sagt, das deutet darauf hin, dass Schulschließungen eine gute Idee sind. Dann beschließen die Ministerpräsidenten die Schulschließung auf den Rat von Herrn Drosten, und Herr Drosten stellt sich bis heute hin und sagt, war nicht meine Empfehlung. Habe ich nie gesagt.
Genau.
Auch Impfpflicht hat er nie gesagt. Ey, Leute, das ist sowas von geil. Ja, es ist halt alles, es ist halt tatsächlich ein Stück weit eine Hohlschuld. Jeder darf das wissen, was er gerne wissen möchte, darf das Wissen dann auch anders bewerten. Kann ja auch sein, dass Herr Golme und Herrn Joppa hier den größten Schwachsinn reden. Dafür mögen sie dann bitte in den Gulag kommen. Ist mir auch scheißegal, Leute. Ich denke, wir kommen jetzt langsam zum Ende.
Ja, in der Tat. Vielleicht ein Wort noch. Ihr müsst euch bei Gelegenheit einfach auch nochmal anschauen. Wir beleuchten das ja auch immer wieder, was eigentlich aus all diesen Leuten von damals den Akteuren geworden ist. Ob es um den Wieler geht, ob es um Drosten geht, ob es um Alena Büchs geht und. Die haben ja alle ihr Pfund bekommen. Die sind ja alle heute eher nach oben gefallen auf der Karriereleiter. Die haben schöne neue Posten bekommen, sind natürlich teilweise auch aus der Schusslinie genommen worden. Politiker von damals haben schöne neue Posten bekommen. Okay, außer vielleicht Lauterbach, aber der war auch einfach schlecht. Der ist nach unten gefallen. Aber Freunde, natürlich, es gab die Profiteure.
Ja, außer Jens Spahn. Also Jens Spahn hatte sich, ist so schön, der Opa erzählt von früher, ja? Also Jens Spahn hat sich ja im ersten Pandemiejahr 2020 eine millionenschwere Villa gekauft mit einem überraschend günstigen Kredit von einer Bank, in der er früher im Verwaltungsrat gesessen ist.
Kann man doch mal machen.
Aber diese Villa hat er nicht mehr mit seinem Funke-Mann. Die Villa haben sie dann wieder abgestoßen, und Jens Spahn, das muss ich euch leider jetzt so mitteilen, lebt jetzt mittlerweile unter einer Brücke am Zoologischen Garten in Berlin und schnort euch an, ob ihr vielleicht einen Euro übrig habt.
Ja, oder eine Maske.
Richtig. Nein, Jens Spahn, der Gesundheitsminister, der einzige Mann, der es schafft, mehr Geld zu verbrennen als die Ukraine, der wurde heute Morgen im ARD-Morgenmagazin gefragt, was er denn so für Fehler gemacht hat, beziehungsweise was sein größter Fehler war. Und hier kommt seine Antwort.
War der größte Fehler, den Sie damals gemacht haben?
Fangen wir erstmal andersrum an, Frau Scholz. Das sollten wir nicht vergessen, jetzt 5, 6 Jahre später. Wir sind besser, Deutschland ist besser durch diese Krise gekommen als die meisten anderen Länder. Ja, wir müssen Fehler aufarbeiten. Wir sollten aber auch gelegentlich noch wahrnehmen, was miteinander gelungen ist.
Also, das wird ja immer als Argument gerne genommen. Deutschland ist besser durch die Krise gekommen als andere Länder. Also erstens, es stimmt nicht, wenn man das nur auf Corona beschränkt, stimmt es nicht. Kann man sich auch andere Länder, gut, Schweden wird immer wieder gerne genommen, aber auch andere Länder anschauen. Und was die Spätfolgen angeht, psychische Störungen bei Kindern, bei Jugendlichen, bei der gesamten Bevölkerung, wirtschaftliche Schäden, wenn man sich all das zusammen anschaut, ist Deutschland verheerend durch diese Zeit gekommen.
Selbst bei den Todesopfern. Ja. Also allein schon, wenn man nachweisen kann, dass die Krankenhäuser in der Frühphase die Leute zu Tode beatmet hat, haben genau mit den Beatmungsgeräten, die Herr Spahn in Massen bestellt hat, ach Gottchen, da haben wir ja schon ein Riesenproblem. Ja. Das sagt ja schon viel über die Sterblichkeit aus. Aber auch den Vergleich mit Schweden, den halten die Deutschen ja auch nicht stand. Aber ich sag dir mal, was das entscheidende Problem ist. Das entscheidende Problem, und da erinnere ich mal an die Jens Spahn-Änderung zum Infektionsschutzgesetz im November 2021, wo zum ersten Mal seit vielen Jahren in Berlin Wasserwerfer eingesetzt wurden. Und zwar im November vor dem Brandenburger Tor. Ich habe ein ikonisches Foto davon geschossen, von dem Pariser Platz durch das Brandenburger Tor auf die Wasserwerfer, wie sie da standen und auf Demonstranten geschossen haben. Das Schlimmste, was sie angerichtet haben, war die Spaltung der Gesellschaft. Der Versuch, sämtliche Opposition zu unterdrücken, zu kriminalisieren, rechts zu framen, damit haben sie dieses Land auf Jahrzehnte zerstört. Wir kommen nicht zurück. Wir werden euch nicht verzeihen. So lange nicht, bis Herr Spahn aufhört, die Frage nach seinem schlimmsten Fehler zu beantworten mit, na, wir müssen ja erstmal schauen, was wir alles erreicht haben, bevor wir hier nach irgendwelchen Fehlern suchen. Herr Spahn, Sie sind disqualifiziert für jedes politische Amt. Ein Politiker, der nicht sofort sagen kann, der schlimmste Fehler war die Maskenbestellung. Der schlimmste Fehler war die Schnelltestcenter. Der schlimmste Fehler war die Wucherpreise, die ich in Apotheken gegeben habe. Der schlimmste Fehler war der Villenkauf. Ich könnte ja jetzt noch ein bisschen nachdenken weiter, aber ich habe sofort 4 gravierende Fehler, die ich in Spahn gemacht habe, aufgezählt, die zum Teil Milliarden gekostet haben. Mhm. Und der Mann schickt sich an, der nächste konservative Bundeskanzler der Republik zu werden, geduldet von Alice Weidel oder auch gerne andersrum. Leute, das ist Deutschland, das war mein Schlusswort. Ich bin Benjamin Golme. Wir möchten euch herzlich bitten, unsere Arbeit auch finanziell zu unterstützen. Ihr hört ja, dass wir gegebenenfalls auch ein gewisses Risiko für eure Meinung, für unsere Meinungsfreiheit, für unser Land, für die Demokratie eingehen. Und wenn ihr uns dabei unterstützen möchtet, das zu machen, jeder Euro hilft. Wir sind euch von ganzem Herzen dankbar dafür. Vielen Dank.
Basta.berlin, das ist unsere Webseite. Vielen, vielen Dank für alle, an alle, die uns da bereits geholfen haben. Und viele Schultern tragen ja auch viel dazu bei, dass wir hier weiter stehen können. Vielen, vielen Dank und weiter geht's.
Wir versprechen euch, dass wir uns größte Mühe geben, die Kraft uns einteilen, dass wir genauso weitermachen können. Wir werden morgen Basta 303 aufzeichnen. Wir werden am Samstag mit euch Weihnachtsfeier machen. Wir werden am Montag nochmal kurz reinkommen hier im Basta Wochenstart. Und am Montag dann sogar schon Silvester aufzeichnen und es wird auch wie immer keine Woche, keinen Donnerstag ohne uns geben.
So
dabei
ist
bleibt's.
Es.
Gut. Wir hören und sehen uns am Donnerstag.
Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und tschüssi.
Basta, basta, Schluss aus Ende, Feierabend, jetzt sofort, Berlin braucht dringend eine Wende, Denken ist der neue Sport, denn die Werte hier im Westen, diesem Abenteuerland, sind die selbsternannten Besten, bitte, wo bleibt der Verstand?
Basta, Berlin, der alternativlose Podcast.